Ihre Folgerungen für diejenigen, die nur sehen, was sie sehen. Ohne Folgerungen zu ziehen, mache ich noch eine kleine Andeutung. Wie erwarten hat alles so gut funktioniert, was die Verlängerung meiner Verträge hier anbelangt hat, dass man als geborener Pessimist, wie ich eigentlich dazu neigt, zu glauben, dass der Weltuntergang unmittelbar bevorsteht. Denn es ist nicht normal, dass die Dinge normal funktionieren. Nicht? So viel vielleicht zur Erläuterung der Tatsache, dass ich hier meine Kurse wieder aufnehme und dass wir von der Chance, hier eine große Unterbrechung zu bekommen, keinen Gebrauch machen werden. Sie haben gesehen, ich habe entgegen der Suggestion, die ich im letzten Semester verbreitet habe, mich dazu entschieden, das Thema vorübergehend in eine andere Richtung zu lenken. Wir machen im kommenden Semester erst mit der philosophischen Anthropologie der Kybernetik weiter und setzen einmal ab, um das Interesse von Studierenden aus diesem Hause an ästhetischer Theorie ein wenig zu befriedigen, in dem Rahmen dessen, was mir hier möglich scheint. Deswegen habe ich Positionen ästhetischer Theorie zwischen Heidegger und Luhmann angekündigt, was sich in dem Ausdruck zwischen verbirgt an Namen, Themen und Positionen. Das wird sich im Gang der Arbeit zeigen. Ich möchte mit Ihnen vor der heutigen Stunde an einen Zugang zu der Problematik moderner Ästhetik, die vor allem auch eine Wahrheits-, eine Offenbarungs-, eine Ausstellungsästhetik ist, wobei ich mit Ihnen gerne an einem philosophischen oder ontologischen Begriff der Ausstellung arbeiten möchte, oder allgemeiner gesagt an einer sehr weit potenzierten, generalisierten Installationstheorie. Ich will also mit Heidegger beginnen, dann im Zwischenbereich vielleicht einige Positionen der französischen Theorie-Avantgarde des Jahrhunderts berühren und dann am Schluss mit Ihnen gemeinsam, wenn das Training es erlaubt, einige Schriften von Niklas Luhmann anblättern, insbesondere den inzwischen sehr bekannten Aufsatz Unbeobachtbare Welt und einige Passagen aus seinem schon zum Klassiker avancierten Buch Die Kunst der Gesellschaft. Das ist in dürren Worten das Programm. Wir werden in diesem Semester mindestens dreimal, vielleicht viermal Gelegenheit haben, miteinander so einen Arbeitszyklus durchzuführen. Mein Pensum ist ein bisschen zurückgeführt worden. Das hat unter anderem damit zu tun, dass ich in Karlsruhe ein Leitungsamt, genauer das des Rektors, nun definitiv übernommen habe. Nicht wahr? Zu Ihrer Information, Sie sollten wissen, dass die korrekte Anrede Magnifizenz heißt. Sie können aber auch bei dem in Wien üblichen Standard bleiben und Hallo sagen, nicht wahr? Oder mein Gott, Sie schon wieder, wie auch immer, was Ihnen halt gerade am nächsten liegt. In diesem Zusammenhang ist es auf jeden Fall gut und wichtig zu wissen, dass aus Gründen der Kompatibilität mein Wiener Pensum ein wenig zurückgenommen worden ist, sodass wir uns weniger oft, nicht so lang, aber immer wie bekanntlich intensiv, nicht wahr, miteinander um Fragen philosophischer Theorie bemühen können. Heute habe ich das große Glück, wie es überhaupt für einen Hochschullehrer der angenehmste Zustand ist, ein Auditorium vor mir zu sehen, bei dem ich fast alles voraussetzen darf, was dieses Thema angeht. Das erfüllt mich mit Genugtuung, um nicht zu sagen mit Schadenfreude. Und ich will mit Ihnen all das, was wir voraussetzen dürfen, mit ein paar Sondierungsbewegungen, die wir hier gemeinsam ausführen, umreißen. Das heißt, wir wollen eine kleine Tour d'horizon versuchen, um uns der Frage zu stellen, die gestellt werden muss, bevor man mit ästhetischer Theorie beginnt, warum in der modernen Gesellschaft überhaupt eine solche Konjunktur ästhetischer Theorien hat stattfinden können. Warum ist die Ästhetik als eine neue Disziplin der Philosophie entstanden? Was hat die bürgerliche Gesellschaft davon, dass sie Künstler, Kunstkritiker und am Ende auch noch Kunstphilosophen sponsoriert? Was ist die Funktion dieser Künste und ihrer theoretischen Reflexionen? Sie wissen das alles, aber ich gebe Ihnen trotzdem Gelegenheit zu sagen, was es damit auf sich hat, und Sie brauchen sich also nicht ertappt zu fühlen bei Ihren Kenntnissen, sondern Sie sollten nur die Gelegenheit wahrnehmen, sie hier zu manifestieren, damit wir uns dessen vergewissern, im selben Boot zu sitzen und gemeinsam zu reisen. Das habe ich jetzt zu viele Fragen auf einmal gestellt, sodass Sie vielleicht nicht genau wissen, welche zuerst zu beantworten ist. Und daher löse ich dieses Knäuel an Suggestionen auf in einzelne, leichter traktierbare Schichten. Und wir fragen zunächst einmal, was ist und unter welchen Konstellationen kommt es zu einer Konjunktur ästhetischer Theorie in der Formierungsphase der bürgerlichen Gesellschaft. Sie wissen, von welcher Periode ich spreche, nämlich von dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, also jener Zeit, in der bekanntlich ästhetische Theorie auf die Bühne der Ideengeschichte getreten ist. Jetzt sind Sie dran. Sie können Ihre Meinungen entweder in Chören kundtun, aber weil sie nicht abgesprochen sind, sind vielleicht Einzeläußerungen doch vorteilhafter. Ja. Vielleicht ist es praktisch, mit ein paar Namen einzusetzen, die für diese Wende zur ästhetischen Theorie auf dem Feld der philosophischen Diskurse, der sich formierenden bürgerlichen Gesellschaft verknüpft sind. Wer sind denn die Haupttäter? Wer sind die Protagonisten ästhetischer Theorie im 18. Jahrhundert? Wo kommen sie her? Was wollen sie? Ja, ein gewisser Herr Baumgarten hat sich da in die Liste der ewigen Besten eingeschrieben. Burke, ja. Bei Burke kann ich dafür garantieren, dass der Vorname Edmund war. Wie ist bei Baumgarten? Haben Sie die gegenwärtig? Sehen Sie, das ist die Tragödie der Geistesgeschichte. Die Vornamen bleiben auf der Strecke. Nicht wahr? Ja. Wer weiß die Vornamen von Hegel, nebenbei gesagt? Ich meine, den Familiennamen kennen Sie alle. Wie heißt Hegel mit den Vornamen? Ich höre jetzt so viele, lauter solche preußischen Suggestionen, aber die Reihenfolge ist auch wichtig. Wie heißt er? Ja, sehen Sie, gut. Georg, Wilhelm, Friedrich. Und wie heißt er dann? Wie rufen Sie ihn? Rufen Sie ihn Fritz? Ja. Rufen Sie ihn Willi? Alles schwer vorzustellen. Rufen Sie ihn Georg? Das ist unklar. Nun gut, also wir einigen uns darauf, Philosophen haben keine Vornamen und ästhetische Philosophen erst recht keine. Das heißt, es bleibt einfach bei Baumgarten, und wir lassen auch bei den Folgenden dann die Vornamen weg, damit es nicht zu einer Diskriminierung kommt. Ja. Baumgarten, Burke, und wer ist der Dritte im Bunde, mit dem die ästhetische Theorie als philosophische Disziplin spektakulär auf die Bühne der Ideengeschichte tritt? Kant. Sehr richtig. Ja, auch hier haben Sie großzügig den Vornamen eingespart. Das erleichtert uns die Arbeit. Lassen Sie uns mal mit diesen dreien ein wenig assoziieren und die Beiträge dieser Autoren zur Formierung einer ästhetischen Theorie bestimmen, dann wissen wir eigentlich auch schon, wenn das gesagt wäre, wüssten wir auch schon, was es mit der Konjunktur, der ästhetischen Theoriekonjunktur in dieser Zeit auf sich hat und warum die bürgerliche Gesellschaft sich von der Aufgabe nicht mehr dispensieren kann, eine eigene Sprache über das Schöne und, wie hieß das andere gleich noch, das Erhabene zu entwickeln. Baumgarten spricht nicht so sehr vom Schönen und Erhabenen, er hat noch eine andere Kategorie, deretwegen er eigentlich in der Geschichte der ästhetischen Theorien erwähnt wird. Ja, er ist derjenige, der für die Deutschen die Theorie der sogenannten Einbildungskraft salonfähig macht, nämlich das ist jenes, wie man im 18. Jahrhundert sagte, Vermögen des menschlichen Gemüts. Ja, wir sind im Zeitalter der Vermögenspsychologien. Jenes Vermögen, jene Fakultas des menschlichen Gemüts oder der menschlichen Seele, Bilder zu produzieren. Bilder oder Anschauungen, wie man damals so sagen pflegte. Und jenes Vermögen trägt einen also hochtrabenden Namen, der aus der Übersetzung des englischen Imagination hervorgeht, womit die englischen Moral Sense Philosophen und die frühen englischen Ästheten auf der Linie von Burke, das ist das spezifische ästhetische Vermögen des Menschen beschreiben. Imagination, also das Vermögen, innere Bilder zu produzieren, die zugleich die Voraussetzung für die Produktion äußerer Bilder wären. Baumgarten ist verantwortlich für eine höchst folgenreiche Operation, nämlich für die Nobilitierung der Einbildungskraft, die mit einem Mal aus dem Bereich sozusagen der unteren Seelenvermögen in die Zone der höheren Seelenvermögen hinaufgehoben wurde. Sie wissen, dass in der platonisch-aristotelischen Tradition abendländischer philosophischer Psychologie die Seele als ein Stufengebilde betrachtet worden ist. Da gab es wie in einer guten Ständegesellschaft ein Oben und ein Unten. Die Seele ist ein Haus, es ist aber zugleich auch mit mehreren Stockwerken und sie ist zugleich auch eine Projektion, eine Abbildung der ständig gestuften Gesellschaft. Und in ihr geht es ordentlich wie in einer feudalen Gesellschaft hierarchisch zu und es gibt höhere und niedere Vermögen. Und die höheren Vermögen sind natürlich diejenigen, die der kognitiven Seele zugesprochen worden sind, also denjenigen seelischen Vermögen, die mit dem Bilden kognitiver Urteile und mit der Entwicklung der Ideen zu tun haben. Also kognitive Seele, die noetische Seele ist diejenigen, die als der Sitz der höheren Vermögen identifiziert worden ist, während der ganze Bereich der Sinnlichkeit selbstverständlich dem inneren sozusagen Mittelstand, wenn nicht gar dem inneren Proletariat, sozusagen den Bauern der bäuerlichen Schicht der seelischen Kräfte zugeordnet worden waren. Die Sinnlichkeit hatte, wie Sie wissen, in der ganzen platonischen Tradition kein sehr vorteilhaftes Schicksal. Und das 18. Jahrhundert ist nun eben jene Zeit, in der zum ersten Mal so etwas wie eine Emanzipation der unteren Kräfte sich artikuliert. Wir sehen das in der Form, dass sich eben jene sogenannten niederen Seelenvermögen, die Fähigkeit, Bilder zu machen, sinnliche Vorstellungen zu bewahren, zu fantasieren, zu träumen, also diese ganzen bisher eher unter dem Nichtigkeitsverdacht gehandhabten Erscheinungen menschlichen Seelenlebens aufzugreifen und nach oben zu heben unter die Dinge, die man nun plötzlich in guter Gesellschaft aussprechen kann und soll. Ja, Baumgarten ist also derjenige, bei dem diese hochbedeutsame, folgenschwere Operation in der Nachfolge der Leibnizischen Erkenntniskritik vollzogen wird. Das mischt sich dann mit einem zweiten aus England kommenden Einflussstrom, der sich mit Edmund Burkes Beitrag für uns ergeben hat. Wer kann zu Burke etwas sagen? Das liegt noch nicht lange zurück, dass wir uns gemeinsam hier mit diesem Material beschäftigt haben. Das können Sie einfach so frisch von der Festplatte abrufen. Er hat uns auf jeden Fall dieses bis heute akut gebliebene Sprachspiel von der Doppelkompetenz der ästhetischen Theorie für das Schöne und das Erhabene beschert. Warum brauchen wir in der ästhetischen Theorie diese Zweigliedrigkeit? Wofür steht das Schöne, wofür steht das Erhabene und was haben bürgerliche Menschen davon oder überhaupt, was hat die gute Gesellschaft davon, diese beiden Vermögen, dasjenige schöne Empfindungen und erhabene Empfindungen zu entwickeln, zu kultivieren. Warum brauchen wir das? Also das Erhabene ist, wie Sie richtig sagen, eine Qualität, die an Vorstellungen haftet, mit denen wir die Idee verknüpfen, es könne zu unserem eigenen Ende führen. Das ist sehr entscheidend. Ja. Oder hegelisch gesprochen, nicht, was dir den Herrn oder den Tod zeigt, das ist das Erhabene. Also im Zeichen des Erhabenen setzen sich Menschen in ein Verhältnis zu der Möglichkeit ihrer eigenen Vernichtung. Ja, deswegen ist das Erhabene bisher, bis ins 18. Jahrhundert weitgehend, eigentlich gebunden gewesen, gebunden geblieben, in einer sozusagen aristokratischen Ethik des heroischen Muts. Und erst als man mit einer bloßen sozusagen Verhaltenslehre für Soldaten, insbesondere für Offiziere, nicht mehr weiterkommt und der Gesellschaft im Ganzen ein wenig Offizierspsychologie beibringen muss. Mit anderen Worten, in dem Augenblick, wo man eine bürgerliche Variante von Heroismus erzeugen muss, ist es notwendig, den Sinn für das Hohe, das Erhabene, das Heroische auch bei bürgerlichen Menschen herzustellen oder zu wecken, die bis dato eigentlich als die unheroische Klasse par excellence gegelten haben. Wie kann der Bürger heldisch sein? Das kommt gar nicht in Betracht. Zumindest hätte bis ins 17. Jahrhundert hinein jeder vernünftige Adlige in dieser Weise geurteilt. Die Bürger sind dazu da, den Adel zu beliefern. Die haben Lieferantenfunktionen, das ist der dritte Stand, das sind diese Leute, die die Arbeit zu verrichten haben, die die höheren Dienstleistungen zu erbringen haben, die für Handel und Gewerbe zuständig sind, denen aber unter gar keinen Umständen ein Aufschwung in die hohen Bereiche sozusagen, erhabener Selbststilisierung gewährt werden kann. Der Bürger als Held ist eigentlich eine Komödienfigur. Und erst als die Bürger selber ein Interesse daran entwickeln, einen nicht komödiantischen Bezug zum Heroischen zu gewinnen. Erst in diesem Augenblick entsteht, und das ist ein breiter mentalitätsgeschichtlicher Strom, der das vom späten 17. Jahrhundert durch das ganze 18. Jahrhundert hindurchläuft, bis am Ende sogar dann das Proletariat zu einer heroischen Klasse werden kann, im Laufe des 19. Jahrhunderts, wo gewissermaßen also Heldentum etwas ist, was also mit Männerschicksalen in der modernen Gesellschaft ganz allgemein verbunden werden kann, bis hin zu der Möglichkeit, dass auch für jeden von Ihnen ein Denkmal errichtet wird, allerdings nur ein summarisches Denkmal, wie es in den 20er Jahren in Mitteleuropa als neuer Denkmalstyp entstanden ist, nämlich das Denkmal des unbekannten Soldaten. Das ist ein Held, der keinen Namen hat und der die Ehre hat, in Massengräbern zu ruhen, der aber auf der anderen Seite die Ehre hat, an der Heroik Anteil zu nehmen, die in früheren gesellschaftlichen Epochen ausschließlich ein aristokratisches Privileg gewesen ist. Ja, also die Demokratisierung des Erhabenen in seiner militärisch-heroischen Gestalt gehört eigentlich zu den sozusagen geheimen, sozusagen affektpolitischen Großmanipulationen, mit denen die Umstellung von einer ständischen Gesellschaft in eine moderne Gesellschaft vollzogen worden ist. Ja, dass wir Menschen einer modernen Gesellschaft sind oder sein können, hat damit zu tun, dass das Vermögen, als Protagonist zu werden, das Vermögen in heroischen Aktionen engagiert zu sein, sehr breit gestreut worden ist oder, wie man auch sagen könnte, demokratisiert worden ist. Also jeder von Ihnen hat das Recht, ein Held zu werden. Sie brauchen sich nur an einer Politik zu beteiligen, die Ihnen demnächst sozusagen einen noblen Tod fürs Vaterland einbringt. Schon haben Sie von Ihrem unentäußerbaren Recht auf Heroismus, ja, obwohl Kind der Arbeiterklasse, Gebrauch gemacht. Das gehört also zu den Errungenschaften moderner Gefühlspolitik. Das Hohe wird demokratisiert und das Erhabene wird auf eine breite gesellschaftliche Grundlage gestellt. Und ich insistiere deswegen auf dieser militär- und adelsgeschichtlichen Deduktion des Erhabenen, weil wir in unserer bisherigen ästhetischen Theorien eine Fülle von völlig ungeeigneten, irreführenden Traktaten kennen, in denen diese Zusammenhänge völlig bis zur Unkenntlichkeit entstellt sind, sogar vollkommen verwischt sind. Und deswegen ist es auch notwendig, eben mit Burke zu beginnen und nicht mit Immanuel Kant. Wir haben vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, als wir diese Dinge hier behandelt haben, diese Zusammenhänge ausführlich elaboriert. Bei Burke sieht man noch, wie die Transformation einer Affektkultur der Aristokratie in die Affektkultur einer bürgerlichen Gesellschaft sich vollzieht, während man in Kants Kritik der Urteilskraft von all diesen Verschiebungen und Bewegungen so gut wie gar nichts mehr sieht. Ja. Der fängt bereits mit einem sehr technischen, sehr kunstvollen und unterscheidungsreichen Diskurs über die Differenz des Schönen und des Erhabenen an, auf eine Weise, in der die Deduktion des Erhabenen aus dem erhabenen Staat des Barockzeitalters nicht mehr sichtbar ist. Also Erhaben ist dasjenige, was Menschen an die Möglichkeit ihrer Vernichtung erinnert. Das ist sehr wichtig. Sie setzen sich auch im Medium des Kunstwerks in Beziehung zu dem, was sie in so unermesslicher Weise übersteigt, dass Selbstbehauptung, physische Selbstbehauptung, ihnen schlechterdings gar nicht mehr möglich ist. Das ist entscheidend. Kant unterscheidet in diesem Zusammenhang das mathematisch Erhabene, worin die Vorstellung einer riesenhaften Quantität begriffen wird, von dem dynamisch Erhabenen, was eine schlechthinige Übergewalt der Kraft bezeichnet. Deswegen ist das dynamisch erhabene Paradigma schlechthin der Ozean. Und das erhabenste Gemälde aller erhabenen Gemälde ist nichts anderes als dieses berühmte kleine Männlein, das Caspar David Friedrich in seinem bekannten Bild der Mönch am Meer dargestellt hat. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen es unmittelbar vor Augen sieht. Steht eine kleine Menschengestalt am Strand. Ansonsten ist eine sehr, sehr wenig nuancenreiche Landschaft zu sehen. Strand, Meer, Himmel, Mönch. Ja, es ist im Grunde genommen der erste Rothscore. Ja, also drei Farbwalzen übereinander und sie stehen davor und verlieren sich darin. Für all diejenigen, die vorhaben, nach Basel zu fahren und in der Fondation Weiler die Rothscore-Ausstellung anzusehen, möchte ich Ihnen dies gerne sozusagen als kleines Meditationsbild mit auf den Weg geben. Das ist die letzte große Chance, die man zurzeit hat, eine Synopse des Werkes von Rothscore in Europa zu sehen. Es gab vor 4, 5 Jahren mal in Paris schon so eine auch als sensationell wahrgenommene Ausstellung seiner Arbeiten, die jetzt eben in Basel in einer noch kompletteren Form, wenn ich recht informiert bin, wiederkehrt. Also Strand, Meer, Himmel, Mönch und alles lädt ein zum Untergehen. Sie haben gewissermaßen drei Möglichkeiten, sich in ein Verhältnis zu setzen, in dem zu dem Übermächtigen, zu dem Übergewaltigen. Ja. Der Sand ist unendlich breit. Ein kleiner Mönch kommt überhaupt nicht in Betracht im Verhältnis zu diesem Element. Der Ozean ist unendlich groß, der Mönch ist nichts im Verhältnis zu diesem Element. Der Himmel ist unendlich, der Mönch ist nichts im Verhältnis zu diesem. Was ist das? Der Inbegriff, einer erhabenen Szene, und der Mönch tut nichts. Er steht nur da. Und trotzdem ist das der Inbegriff einer Ästhetik des Erhabenen. Wären wir wenigstens sozusagen auf dem Boden der britischen Nautikmalerei, da könnte man noch Erhabenes in einer dramatischen Form präsentieren. Wer schon mal von Ihnen das Glück hatte, in London in der Tate Gallery zu sein und den neuen Turner-Flügel zu betrachten. Nicht? Da gibt es eine ganze Fülle von einzigartigen Seestücken von der dramatischen Art. Da sieht man also Schiffbrüchige auf gebirgshohen Wellen dahin treiben, zerschmetterte Schiffe, ertrinkende Menschen, alles, was das Herz begehrt, vorausgesetzt, es ist ihm erhaben zumute. Da wird also deutlich gezeigt, was das Erhabene eigentlich vermag. Da sind wir als Zuschauer beim Schiffbruch der anderen dabei und sehen sie in den Fluten untergehen und haben eine Gelegenheit, darüber zu meditieren, dass es uns auch so gehen könnte. Ja, also das vermittelt uns den Zugang zu unserem eigenen Ende und lässt damit die Anschauung des Unendlichen, des Grauenvollen, des Vernichtenden in die menschliche Seele eintreten. Deswegen ist die adäquate Reaktion Furcht. Aber warum sollen um alles in der Welt Menschen sich jetzt so sehr fürchten? Was ist der gesellschaftliche Sinn? Was ist der Gebrauchswert dieser demokratisierten Furcht? Warum muss das ganze Bürgertum plötzlich immer Seestücke anschauen? Warum muss die Dame des Hauses über dem Wohnzimmer ertrinkende Menschen angucken? Nicht wahr? Was gibt das hier, sagen wir mal. Ja. Ja, das würde für die männliche Seite des Publikums vielleicht sogar zutreffen. Man meldet sich dann zur Marine und hat Aussicht darauf, vom Vaterland demnächst irgendwie einen Todesgrund frei Haus geliefert zu bekommen. warum auch Frauen? Was haben die dabei zu suchen? Warum müssen die sich plötzlich mit erhabenen Empfindungen herumquälen? Erinnern Sie sich an diesen, weiß Gott, im erhabenen Ton gehaltenen Briefwechsel zwischen Diotima und Hyperion über dessen militärische Abenteuer. Im zweiten Teil des Hyperion von Hölderlin tauschen der Held und die Heldin ergreifende Briefe aus. Er schreibt ihr, dass er sie nicht mehr sehen kann, weil seine Männer geplündert haben im Krieg. Das hat ihn entehrt und er kann ihr nicht zumuten, einen entehrten Mann zu lieben. Und dann kommt von ihr sozusagen also ein gnadenlos einfühlsamer Brief wieder und sagt ihr, ach Gott, du edler Mann, was bist du für eine großartige Seele, jetzt liebe ich dich noch mehr. Ja. Und so geht das also ein paar Mal hin und her, bis am Ende sie tot ist vor lauter Einfühlung und er dann unter die Deutschen kommt. Nicht? Sie kennen diese berüchtigte Passage, diesen berühmten Brief, so kam ich unter die Deutschen. Und dann beschreibt er also dieses verheerende Szenario der Entfremdung, nicht? Lauter Stückwerk, keine ganzen Menschen. Ja. Der Deutsche bleibt in seinem Fach, ne? Das heißt es immer. Der Ernstfall für diese Beschreibung tritt in wenigen Wochen wieder ein, wenn der Frühling kommt. Nicht? Also die Bienen summen, die Bäume blühen, alles Leben bricht auf, der Deutsche bleibt in seinem Fach. Nicht? Also, das ist ja, nicht? Die Säfte steigen, der Deutsche bleibt in seinem Fach. Nicht? Das ist ein grauenhaftes Schauspiel. Aber Sie ahnen vielleicht, was diese breite Sozialisation mit Erhabenheitsästhetik für ein gesamtes bürgerliches Publikum bedeutet. Das bedeutet nämlich letzten Endes nichts anderes, als dass die bürgerliche Gesellschaft eine Art Tuning durchführt. Das heißt, es wird so eine Art ästhetischer Sender in Stellung gebracht, der auf zwei Kanälen sendet, auf zwei Frequenzen sendet, einmal auf der Frequenz des Erhabenen, einmal auf der Frequenz des Schönen. Und das bedeutet, die Menschen werden im Ausklang der religiösen Kultur auf neue sozusagen Affektgemeinsamkeiten eingestellt. Und dafür ist es wichtig, die beiden mächtigsten Gefühlsebenen, die Gefühle der Freude über schöne Anblicke und die Gefühle der Furcht angesichts erhabener Schicksale, aufeinander abzustimmen. Also, und eine gute Gesellschaft ist diejenige, in der die Menschen gemeinsam ergriffen sind über traurige Schicksale von Menschen, die das Unglück hatten, in erhabenen Szenen zugrunde zu gehen. Und auf der anderen Seite die gemeinsame Freude an schönen Gegenständen. Das sind beides Tuning-Vorgänge. Das heißt also Affektabstimmungen, die sicherstellen, dass wir in einem Bereich gemeinsamer Frequenzen miteinander affektiv synchronisiert werden. Also Ästhetik ist in diesem Sinne deswegen zu einer so wichtigen Angelegenheit geworden, weil es eine affektpolitische Neuformatierung der bürgerlichen Gesellschaft ist, die mit Hilfe ästhetischer Theorie und ästhetischer Praxis versucht wird, die Gesellschaft als Ganze ist nicht länger über die religiöse Kultur synthetisiert, zumindest nicht im kerndeutschen Bereich, in Österreich, im europäischen Süden durchaus, weswegen hier auch lange Zeit relativ vormoderne Zustände und auch ästhetische Rückstände zu beobachten waren. Und wir haben im Kernbereich der Modernisierung in Frankreich, in England und in den konfessionalistisch strukturierten deutschen Ländern eine Umstellung von Religion auf Ästhetik als Hauptmedium der sozialen Synthesis zu beobachten. Und weil wir keine Dogmen mehr haben im Bereich des Ästhetischen, müssen wir Affekttypen einspielen. Ja. Und der Affekttypus des Erhabenen garantiert, dass schöne Seelen auf derselben Wellenlänge senden und empfangen. Nicht? Und nur völlig verrohte Gestalten können zum Beispiel beim Anblick der Alpen unberührt bleiben und sich ihren Geschäften zuwenden, wie ein holländischer Käsehändler, der also ohne einen Blick auf die Erhabenheit der Natur mit seiner Käseladung nicht über den Brenner fährt und nichts bemerkt. Verstehen Sie? Also diese Transitbarbaren. Das hat man im 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert erst recht auch schon bemerkt. Heinrich Heine hat darüber die entscheidenden Dinge gesagt. Sie wollten eine Bemerkung dazu machen?
Ich wollte fragen, wann es liegt in dem Ausklang der religiösen